Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und hier ist Ursula Weidenfeld. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in 2026 wieder dabei sind, dass ihr dabei seid. Das macht großen Spaß. Danke.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir wollen heute über Zeitenwenden reden. Zeitenwenden sind ja offenbar was geworden, was man einfach ausrufen kann und dann sind sie irgendwie da. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass wir uns in einer Zeitenwende wiederfinden und ich habe mich gefragt, wie man damit eigentlich klugerweise umgeht. Glücklicherweise haben sich die Leibniz Labs vorgenommen, dieses Thema fächerübergreifend zu erforschen. Die wollen wissen, wie die großen Probleme der Gegenwart bewältigt werden können und wo es vielleicht in der Geschichte gute Lösungen und Strategien gegeben hat, auf die man mal schauen sollte. Ich bin also sehr froh, dass ich heute mit Frank Bösch, dem Direktor des Zeithistorischen Zentrums in Potsdam, darüber reden kann, was wir aus der Geschichte lernen können und wie wir den noch kommenden Zeitenwenden möglicherweise ein bisschen besser gelaunt entgegenschauen können. Hallo Herr Bösch.
Hallo Frau Weidenfeld.
Herr Bösch, wir sind am Beginn eines neuen Jahres und wir leben in einer Zeitenwende. Was ist das, eine Zeitenwende?
Zeitenwende ist erstmal ein ganz ungewöhnlicher Begriff, den es zwar seit dem 19. Jahrhundert gibt, aber der eigentlich erst in den letzten Jahren richtige Popularität gewonnen hat. Und vielleicht hat Olaf Scholz so große Aufmerksamkeit überhaupt bekommen, weil dieser Begriff der Zeitenwende so selten verwendet wird, im Unterschied zu Krise oder Zäsur. Zeitenwende kommt im 19. Jahrhundert überhaupt erst als Wort auf und steht zunächst für so den Beginn eines christlichen Zeitalters, also für Begriffe wie Weltenende, Weltenwende, und wird eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwas säkularer benutzt als ein fundamentaler Umbruch, der nötig ist. Vor allen Dingen der Begriff der Wende, der gewinnt in den 70er, 80er Jahren an Gewicht. Es wird von einer neoliberalen Wende gesprochen, von einer geistig-moralischen Wende, etwa als Helmut Kohl 1982 die Regierung antritt. Und dieser Begriff der Zeitenwende wird benutzt, heute auch im Kontext von Scholz, und so habe ich ihn auch ein bisschen benutzt, weniger für eine besondere Krise, sondern eher für das Zusammenspiel von ganz, ganz unterschiedlichen Krisen, die einen grundlegenden Wandel erforderlich machen.
Eigentlich konnotiert man ja im Deutschen mit der Wende die deutsche Einheit, jedenfalls in bestimmten Kreisen sagt man dazu die Wende. Das ist ja positiv konnotiert, während Zeitenwende im Scholzschen und auch in Ihrem Sinne ja etwas ist, das mit Bedrohung verbunden ist.
Es ist offen erst einmal, denn auch der Begriff der Wende etabliert sich in den 90er Jahren, vor allen Dingen in Ostdeutschland. In Westdeutschland spricht man eher von der Vereinigung als von der Wende. Und hier ist oft eben auch schwingt mit, dass mit der Wende die Arbeitslosigkeit begonnen hat, die Wirtschaftskrise, der persönliche Abstieg, die erzwungene Mobilität und Ähnliches. Und ähnlich ist es auch schon bei der geistig-moralischen Wende gewesen, also etwas, was eher in konservativen Kreisen der 70er Jahre aufgekommen ist. Und vor allen Dingen die Kritiker der Wende bringen den Begriff auf. Also Helmut Kohl hatte den gar nicht selbst in der Regierungserklärung 82, sondern vor allen Dingen die linksliberalen Kritiker, die Angst hatten davor, dass ein konservativer Ruck durch die Gesellschaft geht, die sprechen von einer Wende. Also es ist wirklich beides drin, aber was gemeinsam ist, ist, dass die Zukunft offensichtlich ganz, ganz anders wird. Und dass deswegen zukunftsbezogen anders gehandelt werden muss in einer bestimmten Situation, um eine bessere Zukunft zu haben. Und das haben dann die Kritiker des oder die pessimistischen Verwendungen des Begriffes gemeinsam mit denen, die den Begriff benutzen, um ihre vielleicht auch Position durchzukriegen.
Und von einer ganz normalen Krise unterscheidet sich die Zeitenwende wie?
Eine Krise wird ja in der Forschung meistens gefasst als die Wahrnehmung eines fundamentalen Umbruches, der eine grundlegende Entscheidung abverlangt. Und gegenüber einer Krise wäre die Zeitenwende der übergeordnete Begriff. Der Zusammenfall von mehreren Krisen, der macht eine Zeitenwende dann aus. Also etwa in unserer Zeit das Zusammenspiel von Kriegen, die schwer beizulegen sind, von Energieproblemen, von Wirtschaftsproblemen, von Klimaherausforderungen, von Migrationsfragen, die alle miteinander zusammen haben und deswegen einen ganz, ganz grundlegenden Neuanfang nötig machen. Olaf Scholz hat den Begriff allerdings im Bundestag stärker auf die Sicherheitsfragen im Kontext der russischen Vollinvasion bezogen.
Wie viele von diesen Krisen oder von diesen Zeitenwenden gab es denn in der jüngsten Vergangenheit?
Es gibt natürlich immer Krisen und es gibt oft die Behauptung, dass gerade Zäsuren sich vollziehen oder Zeitenwenden. Das ist immer etwas, was eine öffentliche Zuschreibung auf der einen Seite ist und etwas, was analytisch festgestellt wird mit etwas mehr Abstand. Und das deckt sich manchmal. Also 1945 oder 1933, 1989 wurden von den Zeitgenossen gleich als eine Zäsur gesehen. Was auffällig ist, ist, dass in den letzten 20 Jahren die Behauptung, das Aufrufen einer Zeitenwende, einer ganz fundamentalen Zäsur, eines Neuanfanges stark zunimmt. Wir haben, wenn wir nur das 21. Jahrhundert betrachten, etwa 2001 9/11 als die große Zäsur, die ausgerufen wurde. Dann die Finanzkrise, kurz danach die Eurokrise. Wir haben die sogenannte Migrationskrise, die als einen Umbruch von allem gesehen wurde. Oder natürlich auch Covid und jetzt eben den russischen Angriffskrieg. Und das liegt sicherlich eben auch mit dem Wandel unserer Medienwelt zusammen, in der sehr, sehr schnell eine dramatische Form der Zuspitzung der Bewertung der gegenwärtigen Lage postuliert wird, um einen Politikwechsel einzuleiten. Und ob dann tatsächlich eben etwas ein ganz fundamentaler Umbruch war, der alles verändert hat, das stellt man erst ein paar Jahre später fest. Und wer redet heute noch über die Finanzkrise in Europa, die Eurokrise in Griechenland oder Portugal? Das scheint doch schon fast ein bisschen vergessen. Und der Kapitalismus ist am Ende auch nicht zusammengebrochen.
Sie meinen also, es sind vor allem Aufgeregtheiten, die uns in diese Zeitenwende Gefühle bringen?
Ja und nein. Also diese Aufgeregtheiten tragen ja oft dazu bei, dass die Krisen nicht so schlimm sind. Und das können wir historisch immer wieder ausmachen. Nehmen wir mal die Ölkrise 1973. Die wurde damals als ein fundamentaler Umbruch gesehen. Auch heute gilt 1973 eben auch als ein ganz wichtiger Scheideweg durch diese Verklammerung von Energiekrise, Wirtschaftskrise, dem Beginn eines Verlustes von Zukunftsoptimismus und neuen Pessimismus, der in den 70er Jahren dann kennzeichnend ist, sich 79 wiederholt. Aber es entstehen eben gerade durch diese Aufgeregtheiten Mechanismen, um Krisen zu bewältigen. Also um weg vom Öl zu kommen durch mehr Gas, durch Atomkraft, durch Versorgungsabkommen. Das heißt, es wird versucht, aus diesen Krisen zu lernen. Und dadurch wirken diese Krisen dann 10, 20 Jahre gar nicht mehr so schlimm. Man erinnert sich eigentlich eher positiv dann an die autofreien Sonntage, wo man mal nicht Auto gefahren ist, sondern gemütlich mit der Familie spazieren gegangen ist. Das heißt also, die Bewertungen verändern sich durch auch Lerneffekte, die mitunter dann in solchen Krisensituationen entstehen.
Aber die Leute damals, also 1973, hatten schon ein ähnliches Krisengefühl, wie wir das heute auch haben. Also dieses Gefühl von Bedrohung, von vielleicht auch ausgeliefert sein, davon, dass man das eigene politische Schicksal als Land, als Kontinent nicht mehr im Griff hat, sondern dass man von anderen bestimmt ist. Das gab es damals genauso wie heute?
Ja, ich habe ja mal ein Buch geschrieben, das Zeitenwende 1979 hieß, was stark machen sollte, dass gerade Ende der 70er Jahre dieses Krisengefühl ähnlich wie heute ganz, ganz stark kulminiert. Und da kann man so die einzelnen Felder eben auch durchgehen. Also damals gibt es einen von Moskau angeordneten Angriffskrieg gegen Afghanistan. Es gibt eine Aufrüstung mit dem NATO-Doppelbeschluss, die bei sehr, sehr vielen Leuten eine Angst vor einem Atomkrieg auslöst, die vielleicht deutlich größer war als heute. Damals gingen rund Millionen Menschen in ganz Westeuropa auf die Straßen, um für Abrüstung, gegen atomare Aufrüstung und gegen Krieg zu protestieren. Auf der Energieseite haben wir 1979 die zweite Ölkrise. Bei der ersten Ölkrise dachte man noch, naja, das haben wir schnell geschafft. Nach 2 Jahren ist es vorbei und die Atomkraft rettet uns. Und das ist dann Ende der 70er Jahre anders, weil wieder nach 6 Jahren nur eine fundamentale Energiekrise kommt, die Preise steigen. Es gibt wieder eine Weltwirtschaftskrise mit hoher Inflation, 10-20% Inflation, also deutlich schlimmer als heute. Und Atomkraft scheint auch nicht mehr sicher, nachdem es einen ersten großen Unfall in einem westlichen Atomkraftwerk in Harrisburg gegeben hat. Also viele Leute protestieren jetzt gegen die Atomkraft, weil sie glauben, Atomkraftwerke seien keine sichere Energiequelle. Also das heißt, es gibt keinen richtigen Ausweg daraus. Und so gibt es viele Punkte in der damaligen Zeit, wo ein letztes Beispiel zu nehmen, das Aufkommen des Islamismus mit der iranischen Revolution, wo sie plötzlich sehr, sehr viele Leute Angst vor dem Islam kriegen, einer islamischen Macht, wo die arabischen Staaten plötzlich ganz anders erscheinen, Saudi-Arabien konservativer wird, die Angst vor verschleierten Frauen auch in Deutschland aufkommt. Das ist ein Gefühl, wo ich sagen würde, 79, 1980 haben wir mindestens so eine starke Verunsicherung gehabt, mindestens so viele grundlegende Umbrüche, dass die Menschen in Panik gerieten eben auch. Und was mit dazu geführt hat, dass es grundlegende Politikwechsel gab in vielen Ländern.
Das ist die nächste oder die Frage, die sich natürlich dann anschließt. Wenn man fragt, wer bewältigt Krisen und wie bewältigt man Krisen, dann geht es natürlich einmal um die Stimmung der Bevölkerung, aber es geht eben auch um die Frage, wie reagieren Politiker, wie können Politiker auf Krisen reagieren. Hat das immer dann auch damit zu tun, dass eine neue Regierung gewählt werden muss, dass es eine andere politische Orientierung gibt und dass praktisch so ein Anpacker dann kommt, der das dann alles löst?
Ja, also wir können das relativ oft beobachten. Ende der 70er Jahre, wenn ich den Vergleich nochmal fortführe, haben wir tatsächlich einen grundsätzlichen Politikwechsel, der sich dann so 1980 in den frühen 80er Jahren abzeichnet. Für diesen Wechsel steht natürlich der Start von Margaret Thatcher 1979, die als den Auftakt gibt für eine stärker dann als neoliberal bezeichnete Politik, eine monetaristische Politik mit ganz, ganz grundlegenden Reformen, die nur möglich werden durch das Krisengefühl, weil die Menschen Angst haben vor der Inflation, vor der Arbeitslosigkeit, vor dem ausbleibenden Wirtschaftswachstum und daher solche Experimente möglich werden, für die Ronald Reagan sicherlich steht in Abkehr von Carters Politik und für die im abgeschwächten Maße natürlich auch Helmut Kohl steht mit dem. Aber nicht alleine. Also wir haben in den 80er Jahren einen Wechsel in der Politik ja in sehr, sehr vielen Ländern als Reaktion auf dieses Krisengefühl. China steht dafür, die Öffnung unter Deng Xiaoping, die eben bis heute mit großen Auswirkungen eben stärker marktwirtschaftliche Elemente reinnehmen und hier eine neue Form des Staatskapitalismus einleiten. Dafür steht aber auch letztlich für diese Krise, auch diese Wirtschaftskrise, die weitergeht, der Wandel in sehr, sehr vielen Diktaturen. Das heißt, es ist nicht so, dass Krisen immer zu Diktaturen führen, sondern im Gegenteil. Die Auswirkungen der Krisen der frühen 80er Jahre, wenn wir auf den Sozialismus gucken beispielsweise, oder auch auf viele rechte Militärdiktaturen von Südkorea bis Chile, die brechen zusammen in den 80er Jahren, ab Mitte der 80er Jahre. Und schließlich führt eben auch die Krise in der DDR und natürlich insbesondere in der Sowjetunion dazu, dass dort auch ein Politikwechsel eingeleitet wird. Also zusammengefasst, eine Krise muss nicht immer bedeuten, dass Demokratien zusammenstürzen. Durch Krisen können eben auch Diktaturen purzeln.
Und wann wird die Stimmung wieder besser?
Ja. Das ist sowieso eine ganz grundlegende Frage. Wann haben wir eigentlich mal keine Krisen gerade? Also es gibt subjektive Krisengefühle, die sind einfach deutlich stärker. Die lassen sich in Meinungsumfragen, in Stimmungsberichten, in Diktaturen eben auch messen. Und die sind eben Ende der 70er Jahre besonders hoch. Und die Stimmung wird mit der 80er in Deutschland beispielsweise eben deutlich besser. Sie ist auch Anfang der 90er Jahre eben deutlich besser und dann in Ost und West unterschiedlich. Und mitunter deckt sich das auch nicht, wo in Politiker Krisen aufrufen, bleiben die Bürger, wie etwa in den Nullerjahren, eben als erst die internationale Finanzkrise die USA erschüttert, aber bleiben viele Bürger hier eigentlich gelassen, noch relativ optimistisch eben auch. Das heißt also, die Mahnrufe der Expertinnen und Experten oder der Politikerinnen und Politiker, die decken sich nicht unbedingt mit dem Stimmungsgefühl der Bürger. Unbedingt.
Sie haben sich ja mit dem Leibniz Lab Transformation beschäftigt, mit der Frage, wie geht man gut mit Zeitenwenden um? Gibt es denn da erfolgreiche Strategien, wo Sie sagen würden, das ist ein Ablauf, der normal wäre oder der gut wäre in einer Zeitenwende?
Ja, da gibt es natürlich viele Dinge, die wir beobachten können. Das erste ist, dass das, was wir Zeitenwenden oder Polykrisen, multiple Krisen nennen, Dinge sind, die nicht ein Land alleine bewältigen kann. Und internationale Kooperationen sind stets das gewesen, was hier zu einem positiven Neuanfang führen konnte. Und das geht, wenn wir nur die jüngste Zeitgeschichte angucken, seit 45, eigentlich schon in der Nachkriegszeit los, wo über den Marshallplan von den USA eingeleitet wird, eine Kooperation, die dann die westliche Welt umfasst. Und die Westbindung stärkt das natürlich. Das können wir auch für die 70er Jahre ausmachen, wo die infolge der Krisen dann in den 80ern die europäische Kooperation stärker ausgebaut wird und natürlich enge Absprachen mit den USA. Und eben auch in den 90er Jahren, wo die internationalen Kooperationen sehr, sehr stark zugenommen haben. Und das ist die erste Herausforderung, die wir jetzt haben, wo es Schwierigkeiten gibt, weil durch den neuen Nationalismus diese Kooperationen nur begrenzter funktionieren. Gerade jetzt natürlich mit den USA, aber auch Staaten wie Ungarn oder die Türkei oder andere, die nationalistisch regiert werden, halten sich kaum an diese Kooperation.
Was wäre jetzt die richtige Strategie?
Ja, die Strategie ist natürlich, Angebote weiterhin zu machen, eben einerseits an diese Partner, soweit sie wirklich nötig sind, um Menschen zu helfen. Aber ich sehe die Strategie, die im Moment gerade gefahren wird, dass die Demokratien, insbesondere auch in Europa, enger kooperieren, als die eigentlich mögliche und richtige eben auch an, um hier zu agieren.
Wenn es erfolgreiche Strategien gibt und wenn die vor allem Kooperation bedeuten, was im Moment schwierig ist, könnten denn Gesellschaften, die Zeitenwenden in jüngster Vergangenheit erlebt haben, und das haben wir ja, das haben Sie ja aufgeführt, in Zukunft besser damit umgehen und eben kooperativer werden oder besser werden im Umgang? Ja. Oder ist es nicht eher so, dass sie immer schlechter werden? Das ist ja der Eindruck, den man im Moment hat.
Ja, in der Tat ist das gespalten und genau da setzen wir auch mit unserem Lab entsprechend an. Denn wir haben ja, Erfahrung oder wir können sehen in der Geschichte, dass Gesellschaften, die bestimmte Krisen erlebt haben, aus der Angst vor der Krise schlechter damit umgehen. Bei den Deutschen war es klassisch der Umgang mit Inflation und Wirtschaftskrisen, wo schon 5% Inflation mitunter zu Panik geführt haben, aus der Erfahrung von Inflationskrisen. Oder bei, nehmen wir das Beispiel Ostdeutschland im Moment, die Erfahrung der Krise in Ostdeutschland in den 80er Jahren führt nicht zu mehr Resilienz in der gegenwärtigen Lage, sondern eben auch zu mehr Verunsicherung in Ostdeutschland gegenüber den gegenwärtigen Herausforderungen, was sich dann eben auch in dem verstärkten Wahlverhalten gegenüber der AfD niederschlägt. Und was können wir da machen? Wir mit unserem Lab versuchen, deswegen auch frühere Krisen aufzuarbeiten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ihnen zu vermitteln, wie damals damit umgegangen wurde und was das für Konsequenzen hat. Wir machen Veranstaltungen, in denen wir Orte jenseits der Unistädte gehen, also in kleinere Orte in Ostdeutschland, um unterschiedliche Krisen dort im Dialog mit Leuten zu besprechen. Wir machen Ausstellungen, die an verschiedenen Orten gleichzeitig laufen, um den Umgang mit früheren Krisen wie nach dem Umbruch 89 eben auch zu problematisieren und zu thematisieren. Oder wir machen kurze Videos, Reels, die wir auf TikTok und anderen Kanälen machen, um jenseits der akademischen Gruppen Leute zu erreichen, indem wir die Krisenthemen, frühere Krisen ansprechen, weil man eben weiß, dass frühere Krisen ganz und die Erinnerung an die früheren Krisen ganz wichtig sind im Umgang mit gegenwärtigen Krisen.
Weil sie einem das Selbstbewusstsein geben, dass man damit umgehen kann oder, um es mit Angela Merkel zu formulieren, dass man es schaffen kann?
Beides. Der Vorteil von Demokratien ist ja, dass sie Fehler ansprechen können. Deswegen können Demokratien eigentlich relativ gut mit Krisen umgehen, weil sie in einem offenen Austausch Probleme ansprechen und dadurch auch Probleme vielleicht besser gelöst werden beim zweiten Mal. Und das können Diktaturen eben nicht, weil sie keine freie Öffentlichkeit haben, die kritisch Punkte anspricht. Und deswegen ist es wichtig, eben auch frühere Versäumnisse zu prüfen. Also nehmen wir etwa die Forderung der Aufarbeitung der Covid-Strategie. Ohne dass man ein Merkel-Bashing oder Ähnliches macht, ist es da wichtig, und das macht ein anderes Lab bei uns bei Leibniz, Pandemic Preparedness heißt das, zu sehen, was ist damals schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen. Und die nächste Pandemie, die wird kommen, natürlich. Und wie kann man sich jetzt darauf vorbereiten? Dadurch müssen wir eben in die Vergangenheit gucken und prüfen, was sind jetzt gute Strategien, damit dann beim nächsten Mal von den Schulen bis hin zur Sicherung von der grundsätzlichen Infrastruktur Dinge besser ablaufen.
Sie sind optimistisch, dass man aus der Geschichte lernt?
Ich denke, Geschichte ist dazu da, dass wir versuchen zu lernen. Denn sonst wäre es wirklich sinnlos, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass das immer klappt. Aber auch in unserer persönlichen Geschichte versuchen wir ja aus allen Krisen, die Menschen so haben, Ehekrisen und so weiter, zu reflektieren, wie wir das beim nächsten Mal besser machen können, damit es in der Zukunft besser funktioniert. Und das gilt eben auch für gesellschaftliche Krisen oder für politische Lösungsversuche.
Erwarten Sie für das kommende Jahr, also für dieses Jahr, über das wir jetzt reden, 2026, dass die Zeitenwende, dass die Krise gelöst wird, also dass wir besser in die Zukunft gehen?
Das ist schwer zu sagen. Also wenn man eins aus der Geschichte lernen kann, ist, dass es immer anders kommt, als man denkt. Und auch die Krisen kommen anders. Und deswegen funktioniert das Lernen aus Krisen auch nur bedingt. Wenn ich nochmal den Vergleich zu den 70er Jahren mache, 1973 nach der Ölkrise gab es viele Mechanismen, wo sich gerade die europäischen Länder abgesprochen haben, wie man eine künftige Energiekrise vermeiden kann. Und dann kommt die Ölkrise 1979 durch die iranische Revolution ausgelöst unter ganz, ganz anderen Bedingungen. Und die Mechanismen klappen nicht und die Panikkäufe in Erinnerung an die frühere Krise führen zu einer deutlich stärkeren Ölkrise wiederum. Und Ähnliches könnte man jetzt eben auch für 2022 sagen. Beim russischen Angriffskrieg waren die Gasspeicher nicht gefüllt. Und zwar die Vorbereitung, es gab Gasspeicher. Das ist eine Reaktion übrigens aus den Ölkrisen der 70er Jahre. Gerade nach der zweiten Ölkrise werden diese Gasspeicher eingeführt. Aber dass sie nicht gefüllt werden, zeigen, dass das Lernen nicht lange vorhält. Und ich glaube, dass wir auf bestimmte Krisen besser vorbereitet sind, die gut aufgearbeitet werden, eben wie etwa die Frage von Pandemien. Ich denke, dass der sicherheitspolitische Schock in der Ukraine dazu führt, dass sich jetzt natürlich mit dem Sondervermögen auch militärpolitisch so viel tut, dass vielleicht eben auch Krisen vermieden werden in dem Bereich. Aber wir müssen einfach auch einbeziehen, dass ganz, ganz neue Themen kommen werden, die wir gar nicht im Blick haben. So wie die meisten Menschen nicht mit Covid gerechnet haben oder nicht mit einer Konstellation, wie wir sie jetzt in der Ukraine haben.
Also kein Ende mit der Zeitenwende, auch 2026 nicht?
Ich glaube, der Begriff der Zeitenwende wird irgendwann sich abnutzen und zu inflationär werden, wenn wir ihn dauernd benutzen. Also wir sollten überlegen, ob wir so etwas wie Polykrisen, multiple Krisen eben wirklich für Phasen verwenden, wo ganz, ganz viele Probleme sich überlappen. Und Menschen und auch Medien können nicht alle Themen gleichzeitig kommunizieren und bewältigen. Es muss hierarchisiert werden. Und da ist im Moment natürlich eben auch ein bisschen die Herausforderung, zu prüfen, was sind eigentlich die Probleme, die uns am meisten beschäftigen werden. Also ist es die Klimafrage oder ist es etwa die Wirtschaftslage? Und man sieht ja jetzt bei der Debatte um das Verbrenner aus, wie neu abgewogen wird, was eigentlich wichtiger ist. Mehr Arbeitsplätze sichern in Deutschland, indem wir mehr Motoren bauen, oder eben Zukunftsfähigkeit und Klimawandel stoppen, indem wir vielleicht dann doch auf Batterien setzen, auch wenn die nicht so viele Arbeitsplätze sichern. Ich glaube, das sind Herausforderungen, also wo etwas unklar ist, in welche Richtung das Ganze geht, während es sicherheitspolitisch, glaube ich, relativ klar ist, wohin die Reise geht.
Herr Bösch, vielen Dank. Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Das ist jetzt nicht ganz so optimistisch, wie ich eigentlich zum Jahresanfang gehofft hatte, aber vielleicht ist Realismus ja auch ein guter Anfang, die Probleme der Gegenwart ernst zu nehmen und sich aber nicht davon überwältigen zu lassen. Ihnen und euch danke fürs Zuhören, aber vor allem danke fürs Ideengeben im vergangenen Jahr. Ich hoffe sehr, dass das in diesem Jahr so weitergehen kann. Wenn Sie also ein Thema haben oder wenn ihr ein Problem seht, über das wir unbedingt mal reden sollten, schickt mir doch eine Nachricht an tonspur@rheinische-post.de. Ich freue mich sehr drauf und auf die nächste Woche mit der Tonspur freue ich mich natürlich auch. Bis dahin, herzliche Grüße, tschüss, Ihre und eure Ursula Weidenfeld.